Das erste Hörbuch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, ist ein Krimi. Ein Krimi des japanischen Schriftstellers Hideo Yokoyama. Hideo Yokoyama wurde 1957 in Tokio geboren. Er hat zunächst als Journalist gearbeitet und er gilt heute als einer der erfolgreichsten Kriminalautoren Japans. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und schrieb 10 Jahre lang an seinem Thriller mit dem Titel 64. Dieses Buch eroberte Platz 1 der japanischen Bestsellerliste und hat daraufhin auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen sind weitere Kriminalromane von ihm erschienen und alle tragen eine Zahl als Titel. 2003 erschien 50 und dieser Krimi ist jetzt auf Deutsch als Buch und als Hörbuch erschienen. Dorothy Meyer-Karwig, worum geht es in dem Kriminalroman mit dem Titel 50?
Ja, also im Mittelpunkt steht ein 49-Jähriger. Und zwar Soichigo Kaji heißt er. Er gilt als vorbildlicher Polizeischullehrer und Polizeibeamter. Er hat also wirklich einen tadellosen Ruf. Aber der kommt dann eines Tages in die Polizeidirektion und sagt, er habe seine Frau getötet.
Das heißt, der Täter steht von Anfang an fest.
Ja, also so scheint es zumindest. In Verhören gibt er dann auch an, warum er das getan hat. Und zwar ist seine Frau an Alzheimer erkrankt und zwar an einer frühen und sehr schnell voranschreitenden Krankheitsform. Und die Situation zu Hause eskaliert dann am Todestag ihres gemeinsamen Sohnes. Der war krebskrank. Das ist der 4. Dezember und Soichigo Kaji erzählt dann im Verhör:
Mittags sind wir zusammen zum Friedhof gegangen. Keiko hat das Grab gefegt, den Grabstein gründlich gereinigt und lange Zeit gebetet. Wenn er nicht gestorben wäre, wäre er an dem Tag volljährig geworden. Sie hätte gern ein Foto von ihm in festlicher Kleidung gemacht. Ihr standen Tränen in den Augen, als sie das gesagt hat. Aber Kachi hörte auf zu reden und blickte ins Leere. In seinen Augen spiegelte sich die Szene wohl gerade noch einmal. Shiki wartete schweigend. Kachis trockene Lippen bewegten sich. Am Abend war Keiko sehr aufgeregt, dass sie noch nicht zum Grab gegangen sei. Ich sagte ihr immer wieder, dass sie schon gegangen war, aber vergeblich. Sie konnte sich nicht erinnern. Keiko ist fast wahnsinnig geworden, dass sie Toshias Todestag vergessen habe, dass sie keine Mutter mehr sei, kein Mensch mehr sei. Sie hat geschrien, dass sie sterben will. Mit Händen und Füßen um sich geschlagen, ist herumgetobt und gegen Dinge gestoßen, hat mit Gegenständen um sich geworfen. Ich habe verzweifelt versucht, sie aufzuhalten, aber Keiko hat nur laut geweint und immer wieder gerufen, »Bitte bring mich um, ich will sterben, bevor ich Toshia vergesse. Ich will wenigstens als Mutter sterben«, hat meine Hände zu ihrem Hals geführt und gesagt, »Ich flehe dich an, ich flehe dich an.« Shiki ballte seine Hände im Schoß. »Ich habe sie erwürgt. Sie tat mir so leid, dass ich sie mit eigenen Händen erwürgt habe. Es tut mir so leid.« Tötung auf Verlangen.
Tja, wir hörten hier als Interpreten den Schauspieler Gerhard Garbers. Die Ehefrau wollte also sterben, bevor sie ihren Sohn vergessen hat. Und der starb, weil es eben für diesen Krebskranken keinen Knochenmarkspender gab. Also da ist keiner gefunden worden. Und das Ganze geht einem schon ganz schön zu Herzen.
Ja, jetzt erfahren wir ja schon, wer oder warum es zu diesem Tod kam. Worum geht es dann in dem Krimi?
Ja, also dieser Soichigo Kaji tötete seine Frau und ging dann aber erst 2 Tage später zur Polizei. Und der Ermittler, der Kriminalkommissar Kazumasa Shiki, fragt sich jetzt, was sein Kollege in der Zwischenzeit denn getan hat. Und das will der Angeklagte auf keinen Fall sagen. Shiki durchsucht dann die Wohnung des Kollegen und findet dort eine recht frische Kalligrafie mit dem Text »Der Mensch lebt 50 Jahre«. Und daraus schließt Shiki jetzt, dass sich dieser Kaji in einem knappen Jahr das Leben nehmen will. Aber warum genau dann? Shiki, aber auch der Staatsanwalt und später der Verteidiger, die wollen alle dann diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Sie versuchen deswegen herauszubekommen, was Kaji in diesen 2 Tagen gemacht hat. Und die Spur führt dann nach Tokio in ein berühmtes Rotlichtviertel. Und da stellt sich dann die Frage, wollte er also doch noch eine Prostituierte besuchen? Stimmt es also gar nicht, dass er aus Liebe und auf Verlangen tötete? Also da gibt es schon viele Fragen.
Ist denn der Krimi über so lange Zeit, das sind ja 9 Stunden Hörzeit, spannend, obwohl man von Anfang an weiß, wer der Täter ist?
Ja, also durchaus, finde ich. Also erstens, man weiß ja nicht ganz genau, ob der Ehemann es wirklich war. Man muss dem Angeklagten ja nicht alles glauben. Und auch zweitens, auch wenn das gewesen ist, bleibt es spannend zu erfahren, was es mit dieser Kalligrafie auf sich hat und ob er sich wirklich umbringen will. Und dann als drittes ist dieser Roman psychologisch sehr hochspannend. Also wir erfahren eine ganze Menge über die Mentalität der Japaner. Die Kollegen fragen sich beispielsweise, warum sich Kaji nicht sofort selbst auch umgebracht hat. Nicht, weil die Tat so furchtbar ist, sondern weil er doch mit der Tötung Schande über die Polizei gebracht habe. Und dazu hören wir jetzt noch einen Ausschnitt, und zwar die Gedanken des Ermittlers Shiki.
Kaji hatte sich entschieden zu leben. Ein Polizist, noch dazu ein Lehrer wie Kaji, der viele Schüler betreute, war hervorgetreten, im vollen Bewusstsein, wie sehr das sein Ansehen beschmutzte und welcher Schande er sich durch ein Leben in der Untersuchungshaft oder im Gefängnis aussetzte. Eine derartige Macht besaß seine Geschichte. Die will ich lesen. Nein, die muss ich lesen. Mit der Gier eines ehemaligen Vernehmungsbeamten, mit der Ehre eines Leiters der Abteilung Gewaltverbrechen und auch, um als eine Führungsperson der Präfekturpolizei zu überleben.
Tja, Ehre, Schande, das sind alles Begrifflichkeiten, die für uns hier also längst nicht so eine Rolle spielen wie für die Japaner offensichtlich. Wir erfahren außerdem viel auch über Hierarchien. Also jede Person, ob Staatsanwalt, Verteidiger und so weiter, macht sich Gedanken über seine Stellung in der Gesellschaft. Und darüber gerät der Fall an sich fast in den Hintergrund. Für uns ist das eine ganz spannende Gesellschaftsstudie, finde ich. Eine Studie, bei der nach und nach neue Personen ins Spiel kommen, die immer so einen neuen Zugang zum Fall haben und auch deren Eigeninteressen, beschreibt dann der Autor.
Sprechen wir noch kurz über Gerhard Garbers. Er ist der Sprecher dieses Hörbuchs. Wie finden Sie die Interpretation?
Also ja, wir haben ihn mehrfach gehört. Er hat, finde ich, eine sehr angenehme sonore Stimme, die auch über viele Stunden trägt. Er liest zurückhaltend, auch mit so einer ziemlichen Melancholie. Und das ist der Machart ja durchaus angemessen. Ist ja kein brutaler Thriller, sondern eher so eine psychologische Studie. Also mit übrigens einem sehr überraschenden und berührenden Ausgang. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Und mit einem ungewöhnlichen Titel. 50, so heißt dieser Kriminalroman von Hideo Yokoyama, jetzt als Hörbuch erschienen, aus dem Japanischen, übersetzt von Nora Bartels. Gerhard Garbers ist der Sprecher. Es sind 2 MP3-CDs, 9 Stunden Hörzeit, zum Preis von 22 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Atrium Audio. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir bleiben beim Genre Krimi. Fräulein Gold, Schatten und Licht, so heißt das Hörbuch von Anne Stern. Anne Stern wurde in Berlin geboren, dort lebt sie auch heute noch mit ihrer Familie. Sie hat Geschichte und Germanistik studiert, in deutscher Literaturwissenschaft promoviert und als Lehrerin und in der Lehrerbildung gearbeitet. Im Selbstverlag hat Anne Stern bereits erfolgreich historische Sagastoffe veröffentlicht. Fräulein Gold, Schatten und Licht ist der Auftakt zu einer Krimireihe, die in Berlin während der 20er Jahre spielt. Dorothy Meyer-Karwick, das erinnert ein bisschen an die Krimireihe von Volker Kutscher, oder?
Ja, genau. Volker Kutscher ist ja sehr erfolgreich mit seiner Krimireihe um den Berliner Kriminalkommissar Gerion Rath. Und er hat dadurch natürlich auch inzwischen einige Nachahmer gefunden, die Krimis schreiben mit so einem engen geschichtlichen Bezug, beispielsweise Alex Bär mit ihren Wien-Krimis. Die sind auch ganz toll, auch sehr toll als Hörbücher gelesen. Und dann gibt es noch welche von Christoph Weigold mit so Hollywood-Krimis und alle spielen sie in der politisch aufregenden Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das macht jetzt eben auch Anne Stern, die wie Volker Kutscher Geschichte eben studiert hat und was man den Krimis durchaus auch anmerkt, in dessen Mittelpunkt steht jetzt aber eine Frau und zwar eben diese Hulda Gold.
Ja, Hulda Gold, Fräulein Gold. Wer ist denn dieses Fräulein Gold? Ist das etwa die Kriminalkommissarin?
Nein, diese Hulda Gold ist eine junge Frau und sie ist Hebamme in Berlin. Sie lebt allein, das heißt dann bei einer Wirtin, die sich auch ziemlich in ihr Leben einmischt. Aber die Mutter ist gestorben an einer Drogenüberdosis und der Vater ist dann abgehauen.
Was ist das für eine Person? Welchen Charakter hat sie?
Also diese Hulda ist relativ selbstbewusst. Sie hat einen Beruf, der sehr wichtig ist, aber nicht so anerkannt. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Sie ist gewitzt und unerschrocken. Sie arbeitet in diversen Vierteln, beispielsweise auch im Bülowbogen. Das ist eins der vielen Elendsviertel der Stadt. Und dort betreut sie unter anderem Lilo, eine junge Frau, noch nicht ganz 20 Jahre alt, die gerade eben ihr erstes Kind bekommt. Und bei dieser jungen Familie erfährt sie, dass der Nachbarin Rita, das ist eine ältere Prostituierte, tot aus dem Landwehrkanal gefischt wurde. Und diese Rita war für Lilo so eine Art Mutterersatz. Und als Hulda dann wieder zur Nachsorge bei Lilo ist, kommt dann auch der Kommissar Karl Nord vorbei und er befragt Lilo, wann sie die Nachbarin zuletzt gesehen hat.
Es muss Sonntag gewesen sein, sagte sie schließlich. Ich weiß noch, dass ich auf Wolfi gewartet habe. Mein Mann, wissen Sie? Er hatte am Samstag Spätdienst in der Fabrik, war die ganze Nacht fort. Am Sonntagmorgen war er immer noch nicht da. Ich war richtig verärgert. Also habe ich bei Rita geklopft und sie kochte mir einen Tee. Wir haben etwas geplauscht und sie hat mir ein Mützchen für das Baby geschenkt. Dann hat sie gesagt, ich soll jederzeit wiederkommen, aber... Lilos Stimme brach. Fräulein Hulda trat zum Tisch und stellte zwei dampfende Tassen auf die Holzplatte. »Sie müssen denjenigen finden, der das getan hat«, sagte sie zum Kommissar und wunderte sich selbst über die Hitzigkeit in ihrer Stimme. »Rita war ein guter Mensch. Sie hat sowas nicht verdient.« »Weshalb glauben Sie, dass es Mord war?« Lilo starrte ihn an. »Was denn sonst?« Hilfesuchend sah sie zu Fräulein Hulda hinüber. Die war zum Fenster gegangen, als wolle sie zeigen, dass sie das Gespräch nicht belauschte, aber dennoch in der Nähe bliebe, falls Lilo sie brauchte. Kommissar Nord biss an seinen Fingernägeln herum. »Weshalb nur war er so nervös?«, fragte sich Lilo verwirrt. »Wir gehen im Moment von einem Suizid aus, Frau Schmidt. Die Verstorbene lebte allein, sie war mittellos und übte einen zweifelhaften Beruf aus. Es wäre nicht die einzige in dieser elenden Stadt, die ihrem Leben ein Ende setzt. Aber ein paar Ungereimtheiten müssen noch aus der Welt geschafft werden, bis wir den Fall zu den Akten legen können.«
Tja, haben Sie die Interpretin erkannt? Das war doch Anna Thalbach. Und die Frage ist jetzt eben Mord oder Selbstmord. Und Lilo bittet nun die Hebamme Hulda, sich zu erkundigen, wie und warum Rita gestorben ist. Und das macht Hulda dann auch. Und die Spur führt dann nicht nur ins Rotlichtmilieu, sondern auch beispielsweise nach Dalldorf, eine Irrenanstalt, wo Rita gearbeitet hat, bevor sie dann entlassen wurde und als Prostituierte arbeitete. Musste. Und Hebamme Hulda besucht dann Dalldorf und spioniert da so ein bisschen herum und sieht dann auch, dass die Patienten dort völlig vernachlässigt werden. Das ist leider historisch verbürgt, also viele sind damals sogar verhungert. Aber auch ein Notizbuch von Rita ist für den Fall wichtig, da hören wir auch immer Ausschnitte daraus. Und darin berichtet diese eben nicht nur von ihrer Arbeit in Dalldorf, sondern auch vorher von ihrer Arbeit in einem Lazarett im Krieg. Und dazu hören wir noch einen Ausschnitt.
Notizbuch. Nervenlazarett bei Brandenburg, 17. April 1915. Seit Beginn des Jahres bin ich als Pflegerin zu den Simulanten, wie sie hier genannt werden, in einem Nervenlazarett in der Nähe von Brandenburg abgeordnet. Man bescheinigte mir einen einfühlsamen Umgang mit den Soldaten und in den zahlreichen neuen Lazaretten sind gute Pflegekräfte dringend gesucht. Solche Einrichtungen wurden im ganzen Land errichtet, um die Zitterepidemie einzudämmen und die Befallenen von den nervlich gesunden Invaliden zu isolieren. Das soll eine Ansteckung verhindern. Manche Ärzte höre ich auch sagen, es handele sich um eine neue Form von Hysterikern. Ich weiß nicht, welche Bezeichnung richtig ist. Manchmal kann ich selbst nicht glauben, dass diese Anfälle von Zittern und Beben echt sein können. Natürlich haben die meisten Männer an der Front grässliche Erfahrungen gemacht. Ist es da also nicht gut möglich, dass sie versuchen, sich durch die Simulation einer unheilbaren Krankheit dem erneuten Kriegsdienst zu entziehen? Doch dann sehe ich manchen von ihnen in die Augen und darin steht eine solche Todesangst, dass ich geneigt bin zu glauben, sie litten tatsächlich unter dem Wahn, sich in Gefahr für Leib und Leben zu befinden.
Die Zitterer wurden damals zum Teil sehr brutal mit Elektroschocks auch behandelt und Rita musste dann als Krankenschwester mit dabei sein. Und das alles recherchieren Hulda und Karl Nord, erst getrennt, mehr und mehr zusammen. Da entspinnt sich nämlich so eine Art Liebesgeschichte.
Jetzt haben wir Anna Thalbach gehört. Die Schauspielerin Anna Thalbach liest dieses Hörbuch und ich finde, es passt wirklich wunderbar.
Ja, das ist ja ein Krimi, der in Berlin spielt, mit einer jungen Frau in der Hauptrolle. Und da kommt man eigentlich an Anna Thalbach nicht vorbei. Die hat auch keine Scheu, die Figuren so voll auszuleben, zu greinen, zu grölen, voll zu Berlinern. Mitunter war mir das ein bisschen zu überdreht, aber es passt natürlich auch hervorragend zum Plot.
Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
Also hohe Literatur ist es nicht. Also manche Sprachbilder erinnern schon so ein bisschen an Rosamunde Pilcher. Manche Wendungen sind auch mir ein bisschen zu unglaubwürdig. Hulda etwas zu tough. Ja, aber manchmal kann man sich ja auch mal so einer Schmonzette hingeben, wenn sie eben unterhaltsam ist. Und das ist dieser Krimi durchaus, auch spannend. Und nach meinem Eindruck ist die Schilderung der gesellschaftlichen, politischen Situation sehr solide recherchiert und auch gut geschildert. Also man riecht förmlich den Mief der Hinterhöfe und der dunklen Wohnungen. Und es ist hier zwar eine gekürzte Fassung, aber ich habe jetzt keine Brüche bemerkt. Also es ist eine durchaus gute Sommerlektüre. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Fälle. Das zweite Hörbuch ist für den Herbst angekündigt und der dritte Band schon für Frühjahr 2021.
Und das Hörbuch, über das wir jetzt gesprochen haben, ist am 16. Juni erschienen. Fräulein Gold, Schatten und Licht, der erste Band einer Reihe von Anne Stern mit Anna Thalbach als Sprecherin. Eine autorisierte Lesefassung. Es ist eine MP3-CD mit einer Laufzeit von ca. 8 Stunden zum Preis von knapp 20 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Argon Verlag. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zu einem Hörbuch von Jasmina Reza. Jasmina Reza ist eine französische Schriftstellerin. Sie wurde 1959 in Paris geboren, insbesondere durch ihre Stücke Kunst, Dreimal Leben und Der Gott des Gemetzels wurde sie zur meistgespielten zeitgenössischen Theaterautorin. 2011 kam Roman Polanskis Verfilmung von Rezas Stück Der Gott des Gemetzels in die Kinos, hochkarätig besetzt mit Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly. Anne-Marie, die Schönheit, so der Titel der neuen Geschichte von Jasmina Reza. Dorothy Meyer-Karwick, wer ist denn diese schöne Anne-Marie?
Ja, das ist eine Frau, die sich selbst nie schön fand. Anne-Marie erzählt hier von ihrem Leben als Schauspielerin. Inzwischen ist sie alt und lässt so das Leben an sich vorüberziehen, beziehungsweise erzählt davon jemandem, eventuell einer Journalistin jedenfalls, spricht sie die immer wieder an mit Madame. Nur auf der Bühne war sie manchmal Anne-Marie die Schönheit. Im wirklichen Leben, findet sie, sah sie nicht nur in Sachen Aussehen zu kurz gekommen. Das hat ihr zumindest auch ihre Mutter immer wieder so vermittelt. Und ihr Leben ist dann auch so, aus der tristen Provinz. Sie hat es erst gerade mal in ein Pariser Vorstadttheater geschafft. Und während ihre Kollegin Gigi die großen Rollen bekam, prominente Liebhaber auch hatte, verkehrte Anne-Marie mit einem Vertreter von Lederwaren und langweilte sich mit ihrem tumben Mann, der nun aber tot ist.
Das klingt schon sehr trostlos erstmal. Aber bei Jasmina Reza erwartet man ja, dass sie auch aus solch einem Stoff Funken schlagen kann. Wie ist es denn geschrieben?
Also nicht so bitterböse wie beispielsweise Der Gott des Gemetzels, wo ja wirklich die Fetzen fliegen. Das funktioniert hier ja auch nicht so, ist ja ein Monolog. Es sind die Gedanken einer einsamen alten Frau. Aber in der Übertreibung liegt schon auch ein gewisser Witz. Und wir hören mal einen Ausschnitt, in dem sie sich an ihre erste Begegnung mit der Schauspielerkollegin Gigi erinnert.
Zum ersten Mal habe ich sie durch einen Türspalt gesehen. Sie lag ausgestreckt auf einem Sofa mit ihren Haaren. Ich kam aus dem Norden in die Hauptstadt zum Vorsprechen im Théâtre de Clichy. Ganz hinten im Raum sah ich diese Haare. Sie wallten von ihrem vorgebeugten Kopf herab. Sie rauchte. Jemand sagte, das ist Giselle Fayolle. Ich dachte, sie wäre wichtig. Dabei war sie damals ein Niemand, ein absoluter Niemand. Egal. In meinen Augen war eine junge Frau, die in Paris eine eigene Garderobe hatte, auf jeden Fall wichtig. Kennengelernt haben wir uns in Berenice. Ich war ihre Vertraute. Auch im wirklichen Leben taten mir ihre Liebhaber leid. Sie wohnte in der Rue Émile Augier. Ich hatte ein Zimmer in der Rue des Rondeaux, wo sie sich niemals blicken ließ. Auch als wir uns wieder sahen, 40 Jahre später, musste ich zu ihr kommen. Gegen Ende hatte Giselle Verdauungsprobleme, ich ein kaputtes Knie.
Tja, diese alternde Schauspielerin ist die, die immer meint, zu kurz gekommen zu sein, die immer das kleinere Ende der Wurst bekommen hatte und die nun sogar auch vom eigenen Sohn für senil erklärt wird.
Kaum ist er in der Wohnung schon, sagt er, bei der Hitze kommt man ja um. Ich sage, ich fühle mich wohl so. Hier drin sind 27 Grad, das ist nicht auszuhalten. Dann geh doch. Ich bin hier zu Hause und fühle mich wohl so. Ich muss ihn regelrecht bremsen, damit er nicht hingeht und den Thermostaten verstellt. Warum willst du über alles bestimmen, gegen meinen Willen? Irgendwer muss dich beaufsichtigen. Du legst beunruhigende Anzeichen an den Tag. Ich lege beunruhigende Anzeichen an den Tag, weil ich im Warmen sitzen will? So steht es zwischen uns. Die Welt ist auf die banalsten Dinge zusammengeschrumpft. Wenn ich ihn frage, was er so macht, ist er genervt. Wir reden nur noch über mein Elend. Keinerlei interessantes Gespräch. Er geht in die Küche und platziert meine Tablettenschachteln auf den jeweiligen Rezepten schön in einer Reihe, bloß kein Durcheinander. Ich habe gesagt, du brauchst dich nicht verrückt zu machen. Deine Großmutter, meine Mutter, hatte eine ganze Plastiktüte voller Pillen und hat sich daraus bedient, als wären es Gummibärchen. Sie hat darin herumgepickt, ohne jede Ahnung, was sie da schluckt. Und schau, wie es ausgegangen ist. Sie ist gestorben, wie wir alle. Weißt du jemanden, dem es besser geht?
Also schlagfertig ist sie ja noch, aber die Szene ist ja leider auch sehr wahr. Also es ist auch meine Erfahrung, dass ältere Menschen auch von ihren eigenen Kindern, aber auch anderen mitunter nur noch so als Mängelwesen wahrgenommen werden. Das ist schon ganz schön deprimierend, aber wird hier auch sehr gut aufs Korn genommen.
Jetzt haben wir hier Elisabeth Schwarz gehört und ich habe gelesen, sie ist auch die Stimme von Meryl Streep und Geraldine Chaplin.
Ja, das habe ich vorher auch gar nicht gewusst. Also sie hat aber auch diese Elisabeth Schwarz an allen großen deutschen Bühnen gespielt. Und ich finde ihre Stimme altersgemäß wunderbar passend. Sie hat eine großartige Präsenz, ist sehr ausdrucksstark. Und man merkt auch diese ganze Theatererfahrung. Und es ist natürlich sehr wichtig für so einen Monolog.
Wie fällt Ihr Fazit aus?
Also es ist kein Stück, bei dem man ständig laut lachen muss oder kann, aber eines, das wirklich sehr entlarvend ist, viel über ja so das Konkurrenzdenken am Theater und von Konflikten in der Familie erzählt. Außerdem auch viel über Lebensträume, die sich nicht so haben erfüllen lassen, wie man doch wollte. Und diese Figur der Anne-Marie hält einem den Spiegel vor, das ist teils amüsant und teils ganz schön bitter.
Anne-Marie, die Schönheit, so heißt das Hörbuch von Jasmina Reza, über das wir gesprochen haben, mit Elisabeth Schwarz als Sprecherin. Es sind 2 CDs, 1 Stunde, 20 Minuten Hörzeit zum Preis von 16 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Und wir kommen jetzt zur Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch und zu einem Klassiker der Weltliteratur aus der Reihe Weltliteratur für Kinder. Es geht um William Shakespeares Der Sturm. Neu erzählt von Barbara Kindermann. Barbara Kindermann stammt aus Zürich. Sie hat unter anderem Germanistik und Sprachen studiert und mehrere Jahre als Autorin gearbeitet. 1994 hat sie dann den Kindermann Verlag gegründet, den sie seither leitet. Und dort erscheinen auch die Bücher der Reihe Weltliteratur für Kinder. Das ist eine Reihe, in der Barbara Kindermann klassische Werke der Weltliteratur den Lesern, den Kleinen und übrigens auch den Großen, nahebringt. Und es geht immer darum, den Stil, die Sprache und das Wesen des Originals zu erhalten, aber diese Texte so einfach zu schreiben, dass auch Kinder sie eben verstehen. Und jetzt hat Barbara Kindermann ein Stück vom größten Dramatiker Englands sich vorgenommen, Shakespeares »Der Sturm«. Dorothy Meyer-Karwick, auch wenn das Stück vielen bekannt ist, helfen Sie uns nochmal mit der kleinen Inhaltsangabe auf die Sprünge.
Ja, das ist ein Stück voller Poesie und Zauberei und Spuk und Magie. Es geht aber auch um Betrug, Intrige und Liebe, also gute Zutaten. Und im Mittelpunkt steht Prospero, einst Herzog von Mailand. Und der eigene Bruder Antonio hat ihn gemeinsam mit Alonso, dem König von Neapel, entmachtet und aus dem Land gejagt. Und mit einem kaum seetüchtigen Boot konnten sich Prospero und seine schöne Tochter Miranda auf eine Insel retten. Und Prospero vervollkommnet hier auf der Insel seine Zauberkünste und hat auch einen Gehilfen, den Luftgeist Ariel. Jetzt, 12 Jahre später, segeln sein Bruder Antonio und der König von Neapel Alonso und dessen Sohn und Gefolge an dieser Insel vorbei. Und Prospero lässt daraufhin einen heftigen Sturm aufkommen. Das Schiff sinkt und die Schiffsleute können sich gerade so an den Strand der Insel retten. Aber sind jetzt alle zerstreut. Sie wissen auch nicht, ob die anderen auch überlebt haben. Und so ist auch Ferdinand, der Sohn von Alonso, an die Insel gespült worden und hört dort plötzlich sphärische Klänge.
Ariels Klänge locken Ferdinand immer tiefer ins Innere der Insel und näher zu Prosperos Hütte. Als sie kurz davor sind, tritt der Zauberer mit Miranda vor die Tür. Sanft dreht er sie in Ferdinands Richtung und fordert sie auf: »Schau, liebe Tochter, und sag, was siehst du dort?« Miranda reißt erstaunt die Augen auf, als sie Ferdinand erblickt. »Was ist das? Ein Geist? Glaub mir, Vater, es ist herrlich, doch es muss ein Geist sein.« »Nein, Kind«, antwortet Prospero, »kein Geist. Der Jüngling, den du dort siehst, war beim Schiffbruch dabei. Er verlor seine Freunde aus den Augen und sucht nun nach ihnen.« Miranda staunt noch immer. »Ein göttliches Ding! Noch nie sah ich eine so edle Gestalt!« Mittlerweile hat auch Ferdinand Miranda erblickt und ist von ihrer Schönheit wie geblendet. »Dies muss die Göttin sein, für welche die Zaubermusik gespielt wird«, haucht er gebannt. »Wohnt ihr auf dieser Insel? Und darf ich euch fragen, schönes Wunder, seid ihr ein Mädchen oder nicht?« Miranda senkt den Blick. »Kein Wunder, Herr, doch sicherlich ein Mädchen.« »Meine Sprache«, ruft Ferdinand überrascht aus. »O, welch ein Glück, du sprichst meine Sprache!« Miranda hebt den Blick und beide erfasst sogleich eine tiefe Zuneigung zueinander.
Tja, die beiden verlieben sich sofort und das ist auch Prosperos Plan. Bevor die beiden aber zusammenkommen, muss Ferdinand noch verschiedene Prüfungen ablegen und sein Vater Alonso und auch Antonio, die ebenfalls den Sturm überlebt haben, müssen noch ihre Lektion lernen, bevor dann die Geschichte ein gutes Ende nimmt, Prospero wieder Herrscher von Mailand wird und Miranda und Ferdinand heiraten.
Gerhard Garbers ist der Sprecher. Wir haben ihn ja vorhin auch schon mal gehört und er hat ja wirklich eine sehr angenehme Stimme, finde ich.
Ja, finde ich auch. Er nimmt einen hier auch wunderbar mit auf die Reise voller Magie. Er schlüpft in die unterschiedlichen Rollen, ist dabei auch mal aufbrausend, aber nie überzogen. Und er transportiert den Zauber der Geschichte, finde ich, sehr gut. Ich habe ihm also ausgesprochen gern zugehört. Und eingebunden wird die Geschichte dann immer wieder in so ein paar Takte Musik, die nach Mittelalter klingen. Und damit sind wir dann schon in dieser anderen Zeit. Das ist also alles sehr schön gemacht.
Jetzt ist ja sicherlich auch das Buch sehr empfehlenswert. Mhm. Würden Sie jetzt eher das Buch oder das Hörbuch empfehlen?
Also in diesem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil im Buch sind da noch sehr schöne, zart verwunschene Bilder von Sonja Wimmer zu sehen. Im Hörbuch gibt es nur wenige davon auf und im Cover. Aber hier haben wir dafür eben die Stimme von Gerhard Garbers, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und am Schluss der CD gibt es hier noch auch einen schönen Zusatz. Und zwar ein paar Szenen aus dem Original. Nicht gespielt, aber gesprochen von Schauspielern wie Jens Wawrczeck, Konstantin Graudus, Rainer Strecker, Lisa Hagmeister und anderen. Und da hören wir noch eine kleine Stelle. Und zwar vom Anfang. Der Sturm ist gerade aufgezogen und wirbelt das Schiff umher.
Durchnässte Matrosen treten auf.
Alles verloren! Betet! Betet! Alles verloren!
Was? Muss uns der Mund erkalten? Der König und der Prinz sind beim Gebet. Schließen wir uns also an, denn unser Fall steht wie der ihre.
Ich finde es empörend.
Wir werden von Trunkenbolden um unser Leben regelrecht betrogen. Dieser großmäulige Halunke. Ich wünschte, du lägest da und ersöffest und würdest 10-mal von der Flut durchweicht.
Und doch wird er noch hängen, selbst wenn jeder Tropfen Wasser dagegen schwöre und das Maul weit aufrisse, ihn zu verschlingen.
Wilder Lärm von innen.
Sei uns gnädig.
Das Schiff bricht auseinander.
Alles verloren. Leb
wohl, meine Frau, meine
Bitte.
Kinder.
Lebe wohl, Bruder.
Bitte. Es bricht.
Ja, dies also noch ein kurzer Einblick ins Original. Das rundet die schöne Hörproduktion für Kinder ab 9 Jahren und Erwachsene auch sehr gut ab, finde ich.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir haben vorgestellt aus der Reihe Weltliteratur für Kinder das Hörbuch Der Sturm nach William Shakespeare, neu erzählt von Barbara Kindermann mit dem Sprecher Gerhard Garbers. Es ist eine CD, 1 Stunde 16 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 15 € und empfohlen für Kinder ab 9 Jahren. Erschienen ist dieses Hörbuch bei der Hörkompanie. Das war's für heute in der Hörbuchzeit. Tschüss sagen heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.